Ich will zu Beginn meines Textes und meines Dienstes aus 1. Korinther 15 lesen, ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, bei einem Anblick der Augen. Wenn wir ihn sehen werden, wie er ist. Bei der letzten Posaune oder beim Ertönen des endzeitlichen Widderhorns. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann endlich wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werke des Herrn, weil ihr wisset, dass eure Mühe nicht vergebens ist in dem Herrn. Also das Wort von der Auferstehung und Entrückung der Gemeinde Jesu, der Auferstehung der Toten in Christo und der gemeinsamen Entrückung mit der letzten Gemeindegeneration, die nicht durch den Tod hindurch muss, dem Herrn entgegen in die Luft. Dazu ein alttestamentliches Wort, das wir meistens nur erbaulich betrachten, das aber auch eine prophetische Seite hat. Jesajas 40, ab Vers 27. Warum sprichst du, Jakob, und redest du, Israel? Mein Weg ist verborgen vor Yahweh, und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Yahweh, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Und junge Männer ermüden und ermatten. Und junge Männer fallen hin. Aber die auf Yahweh harren, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Eigentlich heißt es, sie tauschen Kraft ein gegen ihre Schwachheit, so wie es einmal in der Auferstehung und Entrückung geschehen wird, wo die Schwachheit durchflutet wird von der Kraft dessen, der in der Lage ist, sich das All unterzuordnen und der mit dieser Kraft den Leib unserer Niedrigkeit verwandeln wird in die Herrlichkeit seines erhöhten Leibes. Die auf den Herrn harren, tauschen Kraft ein, Kraft statt der Schwachheit. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Oder wörtlich, sie steigen hinauf mit Schwingen wie Adler. Ist das nicht ein wunderbarer Hinweis auf die Entrückung der Gemeinde dem Herrn entgegen in Wolken in die Luft? Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Ich werde nun heute Morgen einen Text aus der Apostelgeschichte vor Sie hinstellen, der scheinbar ein alltäglicher Bericht ist. der aber starke prophetische Züge trägt. Und für jeden, dessen Herz erleuchtet ist durch den Heiligen Geist, gewinnt dieser Text schon beim Lesen etwas von einem Kirchenfenster, das von außen betrachtet staubig und dunkel und verfinstert ist. Aber gehen Sie einmal hinein in die Kathedrale Gottes, dann erstrahlt im Lichte der Sonne dieses Fenster in buntfarbigem Glanz. Am liebsten würde ich Ihnen jetzt den Text geben in einer Kopie, und da hätte ich dann bei dieser Kopie ein jedes prophetisches Stichwort in Fettdruck gegeben, damit es uns gleich ins Auge fällt. Aber ich möchte den Text jetzt einmal lesen und vielleicht ahnen Sie etwas, was Ihnen blüht aus dem Worte Gottes. Apostelgeschichte 20, 7 bis 12. Aber an einem der Sabbate, das sind die sieben Sabbate des Omerzählens zwischen Passa und Pfingsten. Aber an einem der Sabbate waren wir zusammengeführt worden, so heißt es wörtlich, um das Brot zu brechen. Da unterredete sich Paulus durchdringend mit ihnen. Das griechische Wort heißt Dialegein, ein gründliches, durchdringendes Unterreden, weil er plante, am folgenden Tage weiterzuziehen, fortzuziehen. Und er dehnte aus, er verzog oder erstreckte das Wort bis Mitternacht. Er zieht es also in die Länge. Gründliche, vertiefende Lehrunterweisung vom Abend bis Mitternacht. Erschrecken Sie nicht, ich werde Ihnen das nicht antun. Aber der Apostel Paulus hatte da keine Hemmungen. Die ganze Fülle des Wortes Gottes sollte der Gemeinde ausgebreitet werden. Und das ist Not in unseren Tagen, wo der Mangel an gesunder Lehre immer mehr um sich greift und stattdessen Brot und Spiele in die Gemeinde einziehen. Er dehnte aus, verzog, erstreckte das Wort bis Mitternacht. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obergemach des Hauses, wo wir zusammengeführt worden waren. Und nun die Folge der tiefgreifenden Lehrunterweisung bis Mitternacht. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus, zu Deutsch glückliches Ereignis, am Fenster. Er wurde von Tiefschlaf überwältigt, fiel vom dritten Stockwerk hinab und wurde tot aufgehoben. Also nicht scheintot, tot. Dieser arme Kerle hatte den ganzen Tag gearbeitet auf dem Feld oder im Weinberg und war so müde geworden unter den Worten des Apostels Paulus, das war für ihn wie eine Art Schlafhypnose, dass er, so heißt es im Grundtext, in Tiefschlaf verfiel. Das würde ich mir einmal wünschen, mit meinem schlechten Schlaf. Aber nicht das, was dann passiert. Er wurde von Tiefschlaf überwältigt, fiel vom dritten Stockwerk hinab und wurde tot aufgehoben. Ist das ein glückliches Ereignis, Eutychus? Paulus aber stieg hinab, fiel über ihn in der Weise des Propheten Elisa, umfing ihn und sagte, machet keinen Tumult, machet keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Das kann bedeuten, seine Seele ist noch in ihm. Denn es ist ein biblischer Tatbestand, dass nach dem Herz- und Gehirntod die Geistseele des Menschen noch eine Weile bei ihm verbleibt. Der Apostel Paulus hat das einmal erlebt, offensichtlich bei seiner Steinigung in Lystra. Da wusste er nicht, ob er noch im Leibe war oder schon außerhalb des Leibes, aber er wurde in diesem Zustand an der Schwelle des Todes entrückt bis in den dritten Himmel Gottes und hörte dort unaussprechbare Worte. Also entweder seine Seele ist noch in ihm oder seine Seele ist wieder in ihm. Durch dieses Umfangenwerden des seitens des Apostels. Es ist mir ein erstaunliches Erleben, wenn ich das nachspüre, in welcher heiligen Ruhe dieser Apostel Paulus die Dinge bewältigt, die da geschehen sind. In der Vollmacht allerdings eines Apostels Christi, die er ja hatte. Machet keinen Tumult, keinen Lärm. An und für sich war das ja selbstverständlich, dass die versammelte Gemeinde da erregt war und dass sie schrien und riefen, dass sie ein Feldgeschrei erhoben, einen lauten Ruf angesichts des Toten in Christo, der da lag. Paulus aber stieg hinab und dann heißt es in Vers 11, er stieg aber hinauf. Oder als hinaufsteigender aber brach er das Brot und aß. Brot brechen, als hinaufsteigender und die ganze Gemeinde hat er mit hinaufgenommen zu diesem Brotbrechen. Und nun redet er weiter. Nun ist es nicht mehr ein tiefgründiges Sich-Unterreden, sondern ein vertrauliches, intimes Reden zum Zwecke der Einswerdung und einer besonderen Offenbarung, wo er mit den Geschwistern, die dort versammelt sind, eine Übereinstimmung sucht, offensichtlich in einem besonderen Geheimnis Gottes. Als Hinaufsteigender beredete er sich vertraulich noch eine beträchtliche Zeit bis zum Tagesanbruch oder bis zum Erstrahlen des Morgen, der Morgenröte, so hat es ein anderer Grundtext. Und dann zog er hinweg. Vers 12, sie führten aber den jungen Mann lebendig fort und wurden unermesslich getröstet. Da kann man auch sagen, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Und nun wollen wir uns besinnen auf den Text und wollen prophetische Züge daran wahrnehmen. Noch einmal an einem der Sabbate waren wir zusammengeführt worden, um das Brot zu brechen. Da unterredete sich Paulus durchdringend mit ihnen, weil er plante, am folgenden Tage fortzuziehen. Und er dehnte aus, verzog oder erstreckte das Wort bis Mitternacht. Zunächst einmal bis hierhin. Da haben wir ein Haus und wir dürfen in diesem Haus die Behausung Gottes im Geiste sehen, von der Epheser 2 in einer klaren und deutlichen Weise redet. Ich möchte Ihnen dieses Wort lesen. Epheser 2 ab Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide, das heißt glaubende Juden und Glaubende aus den Völkern, Zugang durch ein und denselben Geist zu dem Vater. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in welchen der ganze Bau harmonisch zusammengefügt emporwächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchen auch ihr mit hineingebaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geiste, zusammengeführt in einem Hause. Sehen Sie, das ist das große Thema des Epheserbriefes, das man manchmal nicht sieht. Es gibt ja Leute, die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Nämlich die Einheit der Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden. Epheser 2 sagt es ganz deutlich, dass der Herr Jesus, als er am Kreuze hing, in sich selbst einen neuen Menschen erschaffen hat, indem er den Zaun, der da trennte, Juden und Heiden niederriss und eine neue Menschheit erschuf als der zweite und letzte Adam und Weltvollender. Am Kreuz hat er diesen neuen Menschen erschaffen. Die Einheit der Gemeinde Jesu, die da ist sein Leib. Da haben wir kein Recht, glaubende Juden auf eine andere Linie abzuschieben. In aller Klarheit hat das einmal der Apostel Paulus gesagt, seien wir nun Juden oder Griechen, heißen wir nun Apollos oder Kephas oder Paulus, wir sind alle durch ein und denselben Geist in ein und denselben Leib getauft. Klarer kann man das ja wohl nicht sagen. Einheit der Gemeinde Jesu, aber auch Einheit der Apostel. Denn sonst hätte gerade Paulus nicht geschrieben, dass die Behausung Gottes im Geiste aufgebaut ist auf dem Fundament der Apostel, Klammer auf, Plural, Klammer zu, und der Propheten. Einheit der Apostel in dieser Frage, denn nicht nur dem Apostel Paulus, sondern allen heiligen Aposteln und Propheten ist das Geheimnis geoffenbart worden, dass die Heiden Miterben seien in dem Leibe des Christus. Epheserbrief. Und schließlich jene wunderbare siebenfache Einheit, die uns in Kapitel 4 gezeigt wird, ab Vers 4, und die heute leider, Gott sei es geklagt, nicht mehr so vorzufinden ist. Aber anzustreben, aber die es damals zwischen glaubenden Juden und Heiden gegeben hat. Darum haben allerdings die Apostel Jesu gekämpft. Und das hat ein geistiges Ringen erfordert, bis Paulus, der Vorkämpfer dieser neuen Gottesgedanken, sich durchgesetzt hat, auch im Kreise der Apostel. Das sei hinzugefügt. Dort heißt es in Epheser 4,4, da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Immer in Klammern, glaubende Juden wie glaubende Heiden aus den Völkern. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, damals noch, ein Gott und Vater aller, der da thront über allen, der durch alle wirkt und der in uns allen wohnt. Ja, das ist die Behausung Gottes, in der wir zusammengeführt worden sind, um bis Mitternacht das Wort der Apostel und sonderlich das Wort des Apostels Paulus zu hören. Zu diesem zusammengeführt werden noch ein Gedanke. Es wird eine endzeitliche Vollendung haben. Eine eschatologische Vollendung, wie der Theologe sagt. 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Parousie, das heißt wegen der kommenden Anwesenheit und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet im Denkvermögen, noch erschreckt. Aber an einem der Sabbate waren wir zusammengeführt worden, um das Brot zu brechen. Und dann auch das bekannte Wort aus Römer 11, 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst klug dünket. Dass Verstockung Israel zum Teil, partiell, widerfahren ist, so lange, bis das Pleroma der Nationen, die Fülle der Nationen, und nun müssen wir ergänzen, nach dem griechischen Wörterbuch, in die Herrlichkeit eingegangen sein wird. Das Pleroma der Nationen ist nicht nur ihre volle Zahl, sodass man immer wieder sagt, wir müssen evangelisieren, damit bald die ganze Zahl herausgerufen ist. Ja, das müssen wir auch. Sondern das ist die endzeitliche Vollreife der Gemeinde Jesu. Wenn der Grieche von einer Fülle sprach, von einem Pleroma und vor einem Apfelbaum stand, dann war das Pleroma des Apfelbaums die Fülle der voll ausgereiften Äpfel, die er dann ernten konnte. Darum wollen wir uns bemühen, dass wenigstens etwas von dieser endzeitlichen Vollreife der Gemeinde Jesu ausgestaltet wird, damit wir dann zusammengeführt werden und gemeinsam in die Herrlichkeit eingehen können. Das Ziel der paulinischen Belehrung in diesem Hause ist der folgende kommende Tag. Wir leben ja nicht am Tage, sondern wir leben prophetisch gesehen in der Nacht. Warum? Weil das Licht der Welt abwesend ist und weil die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Strahlen noch nicht aufgegangen ist, so wie es in Malachi 4 heißt. Erst bei der Wiederkunft Jesu als der Sonne der Gerechtigkeit wird der Tag Gottes wieder beginnen. Er wird zunächst der Gemeinde durch die Morgenröte und durch den Morgenstern angekündigt, weshalb es einmal in der Offenbarung heißt, für den Überwinder als Verheißung, ich werde ihn dem Morgenstern zu erkennen geben. Und auf diesen folgenden Tag warten wir. Es ist Ihnen sicher bekannt, dass der Apostel Petrus in 2. Petrus 3 einen prophetischen Schlüssel gegeben hat für die Heilsgeschichte und den Heilsplan Gottes, indem er sagt, 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Gott misst also die Heilsgeschichte nicht nur mit Äonen oder mit Jahrwochen oder in Jahrhunderten, sondern auch in Jahrtausenden. Und nach der biblischen Heilsgeschichte vom Falle Adams ausgerechnet, leben wir heute am Ende des 6. Jahrtausends. Und wir warten auf den folgenden Tag, auf den kommenden Tag, auf das Sabbatjahrtausend des messianischen Reiches, wo wieder das Licht der Welt anwesend ist und wo der Tag erstrahlt. Dass der Apostel Petrus das auch ebenfalls als prophetischen Schlüssel gesehen hat, und nicht nur so, dass man sagt, bei Gott sind andere Zeitverhältnisse. Darauf weist uns das Ende von 2. Petrus 3 hin, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis auf den Tag der Ewigkeit. Und das ist Unsinn. Das ist ein schwarzer Schimmel. Denn die absolute Ewigkeit kann nicht mit einem Tag bemessen werden. Es muss heißen, sowohl jetzt als auch bis auf den kommenden Tag des kommenden Äons. Das ist der Tag des kommenden Messiasreiches, das ja 1000 Jahre währen wird. Sie sehen, der Apostel Petrus hat den Schlüssel des prophetischen Wortes selbst angewendet. Also, er plante, am folgenden Tage fortzuziehen, und deshalb dehnt er das Wort aus bis Mitternacht. Er erstreckte oder er verzog das Wort. Sehen Sie, als die Emmausjünger dem Herrn begegneten auf ihrer Wanderschaft, da haben sie am Ende gesagt: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Damals war es ja noch Tag, weil Jesus als Licht der Welt noch anwesend war. Und sie haben gar nicht gewusst, was sie da sagen. Sie haben lediglich eine Einladung ausgesprochen, er möge doch mit ihnen einkehren und ein wenig Brot zu sich nehmen und Wein trinken, also in eine Gaststätte gehen. Aber das hat eine prophetische Bedeutung. Es war damals wirklich Abend geworden. Und mit dem Weggehen Jesu in die unsichtbare Welt brach über diese Welt die Nacht herein. Und die Nacht ist sogar weit vorgedrungen, wie wir in Römer 13, 11 bis 14 lesen. Und dieses eine noch will ich schreiben. Weil wir den Kairos erkennen, das heißt den heilsgeschichtlichen Gottestermin, dass die Morgenstunde schon genaht ist, dass wir aus dem Schlafe aufwachen sollten. Aha, da denken wir wieder an den schlafenden Eutychus, der sogar in Tiefschlaf versunken war. Denn jetzt ist uns die Vollerrettung näher, als da wir geglaubt haben. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag hat sich bereits genaht, mit dem Aufflammen der Morgenröte und mit dem Erscheinen des Morgensterns. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln, als ob der Tag bereits da wäre. Das heißt, als ob Jesus Christus in seinem Reiche bereits in unserer Mitte gegenwärtig wäre, als ob wir ihm schon Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge gegenüberstünden. So sollten wir wandeln. Aber es ist noch Nacht. Durchdringende paulinische Unterweisung bis Mitternacht und dann kurz vor Morgenanbruch eine intime, intensive und vertrauliche Offenbarung und eine spezielle prophetische Weisung, wie wir es vorhin gelesen haben. Ich erkenne darin, dass in der letzten Zeit nach Daniel sich die Erkenntnis des Wortes Gottes mehren wird und dass bei denen, die wirklich die Lampe des prophetischen Wortes haben, die Erkenntnis gesteigert wird durch spezielle Wortoffenbarung und Verständnis des Wortes Gottes. Aber hier ist davon die Rede, dass Paulus das Wort verzog, erstreckte oder hinauszögerte. Das hängt zusammen mit der Verzögerung des Kommens Jesu Christi. Sehen Sie, ich erwähne hier immer wieder gerne Hohes Lied 5. Das lesen Sie einmal oben oder zu Hause. Da schläft die Braut aus Israel. Sie hat bereits ihre Füße gewaschen, hat das Nachtgewand angelegt und plötzlich mitten in der Nacht klopft einer an die Türe. Es ist der Bräutigam. Und so wie die Türe damals ein Loch hatte, ein Kuckloch, denken Sie an den Wolf und die 7 Geißlein, der hat ja da auch immer seine mähbestäubte Pfote durchgehalten. Da streckt jetzt der Bräutigam seine Hand hindurch, jatt. Zwei Buchstaben im Hebräischen. Jod, der Eidschwur, Dalet, die Türe. Und was sieht die Braut? Die durchgrabene Hand des Bräutigams. Und da wird sie erregt und bewegt. Sie steht auf, sie wird mobilisiert. Sie möchte den Bräutigam öffnen. Und draußen steht keiner. Der Bräutigam war weitergegangen. Dem hätte ich aber einen Laufpass gegeben, wenn ich eine Braut wäre. Das ist der Verzug des Kommens Jesu, auch für Israel. Und da geht sie hinaus in die Gassen Jerusalems, denn dort beginnt die endzeitliche Erweckung der Braut. Und sucht den Bräutigam und fragt alle, wo ist er hingegangen? Und es kommen die Wächter der Stadt Jerusalem, damit sind Engelmächte gemeint, und schlagen ihr ins Gesicht und reißen die Decke von ihrem Angesicht. Das ist die Drangsal Jakobs am Ende der Zeiten und die Decke, die dann endlich fällt, damit sie den Messias erkennen. Jerusalem wird der Ursprungsort der Erweckung Israels sein, Sahaja 12. Aller Klarheit steht das dort. Es ist Torheit, zu sagen, Jerusalem sei die Hure Babylon. Der Verzug des Bräutigams dazu noch, ich habe es gestern schon erwähnt, ein Wort aus dem Gebetsringkämpfer Habakkuk. Und zwar aus Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Auf meine Warte will ich treten und auf den Schauturm mich stellen, der Schauturm des prophetischen Wortes, und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage, auf meine Diskussionsrede mit dem Höchsten. Da antwortete mir Jahwe und sprach, schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Denn das Gesicht geht noch auf eine bestimmte Zeit und es strebt nach dem Ende hin. Und es lügt nicht. Wenn es aber verzieht, so harre sein, denn kommen wird es. Es wird nicht ausbleiben, die Verzögerung des Kommens Jesu, die Verzögerung des Tages, des Lichtes der Welt, die Verzögerung der Wiederkunft Jesu für die Gemeinde und für Israel. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Apostelwort und sonderlich das paulinische Wort in einer durchdringenden, lehrhaften Weise ausgedehnt wird bis Mitternacht. Und da haben wir nun die Lampen. Vers 8 in unserem Text. Es waren aber auch zahlreiche Lampen in dem Obergemach des Hauses, wo wir zusammengeführt worden waren. Ach, ich möchte hierzu doch noch aus Matthäus 25 etwas aus dem Gleichnis Jesu lesen, das unserem wunderbaren Lied von Philipp Nicolai zugrunde liegt. Ärgern Sie sich bitte nicht. Es gibt ja Brüder und Schwestern, die da sagen, damit haben wir nichts zu tun. Das bezieht sich nur auf Israel. Aber es hat auch der Gemeinde Jesu des Leibes Christi etwas zu sagen. Als dann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein, 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Sie hatten nämlich die Aufgabe, den Bräutigam im Nachbardorf abzuholen und ihn der Braut zuzuführen. Und das ist ja auch sicherlich eine Aufgabe der Entrückungsgemeinde, die dem Herrn entgegengerückt wird in die Luft, damit sie dann alle Zeit bei dem Herrn sei. Wir holen ihn gewissermaßen ab, damit er dann als König dem Volke Israel erscheint. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Da haben wir die Lampe des prophetischen Wortes. Wir werden dann noch gemeinsam den Schriftbeleg hören. Aber die Lampe des prophetischen Wortes allein genügt nicht. Denn wissen Sie, das prophetische Wort haben alle Christengemeinden. Und die allermeisten kümmern sich überhaupt nicht darum. Es sei denn, sie brauchen mal einen schönen Vers zur Beerdigung oder zur Hochzeit oder zur persönlichen Erbauung. Wissen Sie, ich war in jungen Jahren in einem Kreis zum Dienst, der nannte sich Freunde des prophetischen Wortes. Ich habe diesen Ausdruck niemals geliebt. Wissen Sie warum? Das klingt so wie Freunde des Briefmarkensammelns. Da sind also einige spezielle Leute, die ein ganz besonderes Hobby haben. Und das Hobby dieser Leute ist das prophetische Wort. Die anderen brauchen sich nicht darum zu kümmern. Das sind die Törichten. Die haben zwar auch die Lampen, die hat ein jeder in seiner Bibel, aber was fehlt ihnen? Das Öl des Geistes Jesu, und das ist der Geist der Prophetie, der Geist der Weissagung. Denn das Wort Gottes wird uns nur verständlich durch den Heiligen Geist, wenn wir dieses Öl des Geistes haben. Dann kooperiert der Heilige Geist mit seinem Wort, das er gegeben hat, und macht uns lebendig für das Wort und das Wort lebendig für uns. Wunderbar, aber anders geht es nicht. Ach, da möchte ich doch 2. Petrus 1, 19 lesen. Und durch dieses Erleben, Petrus meint die Verklärung Jesu, worin er seine kommende Reichsherrlichkeit angezeigt hatte, besitzen wir das prophetische Wort fester als zuvor. Da wussten die Apostel, Leiden zuvor, Herrlichkeit danach. Ihr tut wohl daran, auf dieses zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Orte leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Phosphoros, der Morgenstern, heißt nicht Lichtträger, sondern Lichtbringer. Und dieser Lichtbringer ist Jesus Christus. Also, dieses prophetische Wort, diese Lampe, leuchtet an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Und nun muss es weitergehen. Indem ihr in euren Herzen dieses eine beachtet, dass die Weissagung der Schrift niemals durch den Willen der Menschen hervorgebracht worden ist, niemals, sondern heilige Männer Gottes haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Wenn man das weiß, dann hat man die Voraussetzung. Dann nimmt man auch das prophetische Wort nicht nur wie eine Garnitur um den großen Braten herum, der uns in einem 4-Sterne-Hotel serviert wird, wo dann am Rande noch ein bisschen Petersilie liegt und was man so zur Verzierung braucht. Also, Vers 4 noch einmal, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam verzog wurden sie alle schläfrig und schliefen ein, auch die klugen Jungfrauen. Deshalb das Wort des Paulus im Römerbrief in Römer 13. Die Zeit ist gekommen, dass wir aus dem Schlafe aufwachen sollten und nicht wie Eutychus in Tiefschlaf verfallen. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Paulus hat gesagt, macht keinen Tumult, macht kein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebet uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nicht also, damit es nicht etwa für uns und für euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Das sind aber hartherzige, kluge Jungfrauen. Wissen Sie, das, was wir geworden sind unter der Führung und Erziehung des Heiligen Geistes, in unserer geistlichen Biografie, das lässt sich nicht einfach auf einen anderen übertragen. Nicht übertragbar. Und da sagen die Klugen zu den Törichten, geht hin zu den Händlern, zu den Verkäufern christlicher Ware. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür war verschlossen. Ich weiß nicht, ob Sie spüren, dass hier, wie Buber einmal gesagt hat, Offenbarung zwischen den Stellen der Schrift hin und her geht und wie sich die Inseln der Offenbarung verbinden über diese heiligen Brücken der Worte Gottes. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus, glückliches Ereignis, am Fenster. Er wurde aber von tiefem Schlaf überwältigt, fiel vom dritten Stockwerk hinab und wurde tot aufgehoben. Glückliches Ereignis, sicher nicht, dass er tot war, sondern dass er wiederbelebt wurde, auferweckt wurde durch die Machttat Gottes. Und deshalb kann es einmal in der Offenbarung heißen, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von jetzt an. Das heißt, in den Schrecken und Katastrophen der Endzeit. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke gehen mit ihnen. Aber nun Vers 10 und 11. Paulus aber stieg hinab, fiel über ihn, umfing ihn und sagte, machet keinen Tumult, denn seine Seele ist in ihm. Als Hinaufsteigender aber brach er das Brot und aß, und er beredete sich vertraulich noch eine beträchtliche Zeit bis zum Tagesanbruch. Hier haben wir zwei Bewegungen, einmal das Hinabsteigen des Paulus und dann wieder das Hinaufsteigen des Paulus zum erneuten Brotbrechen. Und wir denken hier an das Wort, ich werde von diesem Gewächs des Weinstockes nicht mehr trinken, bis ich es mit euch trinken werde im Reiche Gottes. In jener wunderbaren Festmahlzeit bei der Hochzeit des Lammes, wo wir auch zugegen sind. Denn wir sind ja der Leib des Bräutigams. Und wir können nicht gut sagen, damit haben wir nichts zu tun. Denn wir werden ja bei dem Herrn alle Zeit sein. Aber nun etwas zu dem Hinabsteigen und Hinaufsteigen. Auch darin ist Paulus ein Prophet. Und ich meine, der Geist Gottes hat Dr. Lukas in einer feinen Weise geleitet und hat ihm Dinge ins Wort gelegt, von denen er wahrscheinlich selbst gar nichts geahnt hat. Epheser 4, 7 bis 10. Darum sagt er, hinaufgestiegen zur Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist, in die untersten Tiefen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel hinaus, damit er das All zur Fülle führe? Oder Johannes 3,13 als Wort des Täufers Johannes: Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, welcher zuvor aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn Adams, das ist der Weltvollender, der im Himmel seine dauernde Existenz hat. Und nun am allerschönsten sonderlich im Blick auf den toten Eutychus, der ja die Toten in Christo darstellt und repräsentiert für unser geistliches Auge, das Wort aus 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Oder ab Vers 16, denn der Herr selbst wird während eines Kommandorufs, während die Stimme des Fürstenengels erschallt und während die Gottesposaune ertönt, herabsteigen vom Himmel. Und die in Christo Erstorbenen werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Parousie des Herrn, gemeinsam mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Der Herr selbst, der Herr höchstpersönlich und kein Engel, sondern unser geliebter Herr und Heiland Jesus Christus wird vom Himmel herabsteigen unter diesen begleitenden Kommandoruf und der Stimme des Fürstenengels Michael und der Ertönung der Gottesposaune, nämlich zur Mobilisierung Israels. Paulus aber stieg hinab, fiel über ihn, umfing ihn und sagte, machet keinen Tumult, denn seine Seele ist in ihm. Und das dürfen wir auf die Toten in Christo alle beziehen. Denn die Geistseele der Heiligen wird bewahrt, bis auf jenen Tag, wo sie aus dem Tode erweckt werden. Denn es ist nichts anderes als der Keim des ewigen Lebens, so wie beim Keim eines Samenkorns alle Erbanlagen hinübergetragen werden, damit eine neue Pflanze ersteht, die dem Samenkorn überhaupt nicht mehr ähnelt, zum Beispiel ein Kastanienbaum. So werden die Prägungen, die persönlichen Prägungen, aber auch das, was wir geworden sind, durch den Heiligen Geist niedergelegt in unserer Geistseele und hinübergetragen bis auf jenen großen Tag der Auferstehung und der Entrückung. Seine Seele ist in ihm, machet keinen Tumult, auch wenn dann der Fürstenengel ein lautes Geschrei ertönen lässt. Aber das gilt dem Volke Israel. Um Mitternacht ward ein Geschrei. 1. Korinther 15, denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverwesbar, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Also das Hinabsteigen und das Hinaufsteigen. Da werden wir alle hinaufsteigen zum Herrn, dem Herrn, zur Begegnung in die Luft und mit ihm gemeinsam getragen werden vor den Thron seines und unseres Gottes und Vaters. Zuvor aber wird es noch eine letzte Information geben. Noch einmal möchte ich es betonen. Was in Vers 11 steht, er stieg aber hinauf, brach das Brot und aß. Er beredete sich noch einmal vertraulich eine beträchtliche Zeit bis zum Tagesanbruch, bis zum Erstrahlen der Morgenröte. Und dann zog er hinweg. Das griechische Wort heißt homileu, vertraulich unterreden, ja sogar eins werden und in Übereinstimmung bringen. Es ist die Offenbarung eines letzten prophetischen Geheimnisses, so wie es in Amos 3,7 heißt, denn der Herr Yahweh tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Ach, zu dem Hinabsteigen und Hinaufsteigen möchte ich doch kurz noch einen erbaulichen Gedanken erwähnen. Ich habe noch Zeit. Doch, noch 10 Minuten. Erst dann ist meine Stunde vorbei. Und dieses Wort habe ich gefunden bei Oswald Chambers. In seinem Andachtsbuch »Mein Äußerstes für sein Höchstes«. Da nahm Petrus das Wort und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Der Prüfstein für das geistliche Leben ist die Kraft, herabzusteigen. Paulus hätte da diesen Eutychus ja einfach liegen lassen. Und hätte sagen können, macht ihm eine schöne christliche Beerdigung. Ich werde euch einen Text ausarbeiten und einige Bibelstellen nennen. Und dann könnt ihr das morgen, wenn ich fortgezogen bin, machen. Die Kraft herabzusteigen. Wenn wir nur Kraft zum Aufsteigen haben, stimmt etwas nicht. Wir haben alle schon Zeiten auf dem Berg erlebt, da wir die Dinge von Gottes Standpunkt her sahen. Wir wären gerne dort geblieben. Wenn wir aber Jünger Jesu Christi sind, wird er es nie zulassen, dass wir dort bleiben. Es sei denn an jenem Tage der Vollendung der Gemeinde. Geistlicher Egoismus liegt dem Wunsch zum Bleiben auf dem Berge zugrunde. Wir sind in solcher Hochstimmung, als wäre uns alles möglich. Als könnten wir reden wie die Engel und leben wie die Engel, wenn wir nur dort bleiben könnten. Aber wir müssen die Kraft zum Herabsteigen haben. Der Berg ist nicht der geeignete Aufenthaltsort für uns. Wir sind für die Täler geschaffen. Das ist etwas vom Schwersten, was wir lernen müssen, weil der geistliche Egoismus immer wieder Zeiten auf dem Berge verlangt. Auf der Höhe. Zusammen mit Jesus Christus in die himmlische Welt versetzt zu sein, bedeutet nicht, es sich auf dem Berg der Verklärung bequem zu machen, begeistert Lieder zu singen und die dämonenbesessenen Jungen im Tal umkommen zu lassen. Es bedeutet, an den verfluchten Orten dieser Erde zu sein, soweit es das Gehen unserer Füße angeht. Aber in ununterbrochener Gemeinschaft mit unserem Herrn. Hinaufsteigen und hinabsteigen. Sie führten aber den jungen Mann lebendig fort. Ja, das ist die Auferweckung und Entrückung. Das fortgeführt werden zu Jesus Christus und wurden unermesslich getröstet. So wie wir es vorhin gelesen haben, am Ende des Abschnittes von der Entrückung und Auferweckung der Gemeinde Jesu, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Sie wurden unermesslich getröstet. Was wird das sein, wenn wir alle zusammenkommen werden mit den Heiligen und Geliebten aller Zeiten, die alle vollendet sind und im Lichte stehen? Angetan mit der Herrlichkeit Jesu, und wir werden uns erkennen und sie wiedererkennen. Und wir werden unseren Herrn erkennen, dem wir dann Auge in Auge gegenüberstehen und der uns noch einmal beurteilen und reinigen wird. Und dann das Unerhörte. Dann trägt er uns hinüber zum Throne seines Gottes und Vaters und wir werden Gott, den Vater, sehen. In einer unerhörten Herrlichkeits- und Lichtoffenbarung. Und die wird so groß sein, dass wir ihn an jenem Tage nichts fragen werden. Ein technisches Beispiel aus unseren Tagen, das uns klar machen will, was es sein wird, wenn wir ihm gleich sein werden. Dann wird die ganze Fülle der Gottesoffenbarung und der Gottesgedanken gleichsam wie durch einen Großcomputer, der ans Netz gesteckt wird, auf uns übertragen. Und wir werden mit dem Geiste Gottes ganze Äonen brauchen, bis wir die Tiefen Gottes erforschen und erkennen. Wie wird uns sein, wenn endlich nach dem schweren, doch nach dem letzten ausgekämpften Streit wir aus der Heimat in die aus der Fremde in die Heimat kehren und einziehen in das Tor der Ewigkeit, wenn wir den letzten Staub von unseren Füßen, den letzten Schweiß vom Angesicht gewischt und in der Nähe sehen und begrüßen, was oft den Mut im Pilgertal erfrischt. Wie wird uns sein, wenn wir vom hellen Strahle des ewigen Lichtes übergossen stehen und, oh der Wonne, dann zum ersten Male uns frei und rein von aller Sünde sehen, wenn wir durch keinen Makel ausgeschlossen und nicht zurückgescheucht von Schuld und Pein als Himmelsbürger Gotteshausgenossen eintreten dürfen in der selgen Rhein? Wie wird uns sein, wenn wir mit Beben lauschen dem höheren Chor, der uns entgegentönt, wenn goldene Harfen durch den Himmel rauschen, das Lob des Lammes, das die Welt versöhnt, wenn weit und breit die heilige Gottesstelle vom Halleluja der Erlösten schallt und dort der heilige Weihrauch der Gebete empor zum Thron des Allerhöchsten wallt? Wie wird uns sein, wenn nun dem Liebeszuge zu dem, der uns den Himmel aufgetan, mit ungehaltenem, sehnsuchtsvollem Fluge die frei gewordene Seele folgen kann, wenn nun vom Auge des Glaubens lichte Hülle wie Nebel vor der Morgensonne fällt und wir den Sohn in seiner Gottesfülle erblicken auf dem Thron als Herrn der Welt. Eutychus, glückliches Ereignis. Sie führten aber den jungen Mann lebendig fort und wurden unermesslich getröstet. Amen.